Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Portion feste Speise. Wir betrachten miteinander den Römerbrief in dieser Reihe, wollen heute Abend im Kapitel 8 die Verse 19 bis 27 miteinander anschauen. Bevor wir das tun, möchte ich mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du lebst und dass du redest durch dein Wort, durch deinen Geist, durch die Dinge, die geschehen, die wir erleben. Wir danken dir, lieber Herr, dass du ein Gott bist, der redet, ein Gott, der uns anspricht, weil er uns liebt und weil er uns so viel zu sagen hat. Herr, wir danken dir für das Wort, dein Wort im Römerbrief, für diesen wunderbaren und einzigartigen Brief im Neuen Testament von Paulus. Du hast ihn geleitet, du hast ihn inspiriert für die Menschen damals und für uns heute. Und wir können hier so viel lesen und erkennen und lernen, wie du handelst, was deine Pläne sind, was die Zukunft ist für uns, die du vorgesehen hast und wie uns das heute in der Gegenwart wirklich auch ermutigt. Und lass das geschehen, wenn wir jetzt über diese Verse nachdenken, dass wir ermutigt werden, im Glauben gefestigt, gestärkt werden, treu unseren Weg mit dir gehen. Du bist würdig, lieber Herr Jesus. Danke, dass du mit uns bist jetzt. Amen. Römer 8, die Verse 19 bis 27. Ich werde erst einmal den Text ganz im Zusammenhang nach der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Anschließend wollen wir ihn dann Vers für Vers anschauen und da nehme ich dann wieder die Schlachterübersetzung als Grundlage. Ich lese also Römer 8, 19 bis 27. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will, denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Bei der letzten Ration feste Speise, bei den vorherigen Versen, endeten wir dann ja im Vers 18, den greife ich nochmal auf, um den Zusammenhang herzustellen zu unserem heutigen Abschnitt. Vers 18, Römer 8, da schreibt Paulus: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Paulus ermutigt immer wieder mit dem, was Gott für die Zukunft, in der Zukunft für uns, für seine Kinder, für die Menschen, die durch Jesus Christus Gottes Kinder geworden sind, was er für uns geplant hat. Paulus ermutigt immer wieder damit, gerade wenn Christen eine schwierige, eine herausfordernde Zeit durchleben, sei es, dass es persönliche Umstände sind für den Einzelnen, die ihm das Leben gerade schwer machen, oder seien es auch allgemeine Umstände, die uns dann alle auch betreffen, mehr oder weniger. Gerade auch in solchen Zeiten ist es ein großer Trost, eine große Ermutigung, auf das zu schauen, was Gott noch für uns in petto hat, was er geplant hat, was die Zukunft ist, was das Leben bei ihm in Ewigkeit, in Herrlichkeit, ohne Ende, was das dann sein wird. Und das hatten wir im letzten Abschnitt so gesehen, dieses, dass Gott alles, was er hat, mit uns teilt. Wir sind seine Erben, er teilt seine Herrlichkeit, seine Ewigkeit mit uns, mit seinen Kindern. Und dann Vers 18, deswegen hatte dann Paulus gesagt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, die Leiden sind, er will die damit nicht kleinreden. Die sind schwer und wir tragen manchmal schwer an den Leiden. Aber er sagt, gemessen an der endlosen Herrlichkeit, die wir nach diesem irdischen Leben erleben und die niemals enden wird, daran gemessen, wenn man es direkt vergleicht, wie mit einem Maßstab es ausmessen könnte, sagt er, dann ist das doch noch sehr überschaubar, was wir jetzt zu leiden haben. Und gemessen an der ewigen, endgültigen Herrlichkeit, dann sind diese Leiden fallen nicht so schwer ins Gewicht, wenn man es messen könnte, so nach Gewicht. Ja. Kann man im Grunde genommen nicht wirklich messen, weil man es gar nicht vergleichen kann, weil ewig ist endlos und das kann man dann nicht mit etwas zeitlich Begrenztem vergleichen. Und selbst wenn jemand 100 Jahre alt wird auf diesem Planeten, dann ist das gemessen an dem ewigen, endlosen Leben, ja, wenn er ein Kind Gottes war hier und dann dort in Ewigkeit sein wird, gemessen an einem endlosen, ewigen Leben, das kann man dann letztlich nicht mehr vergleichen, es ist unvergleichlich, aber eben, es soll uns trösten, damit wir die Leiden dieser Zeit besser verkraften, besser durchstehen können, auch mit diesem Ausblick, was Gott für uns geplant hat. Und daran knüpft direkt jetzt der heutige Abschnitt an, Vers 19, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Oder das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die gespannte Erwartung, es ist eine sehnsüchtige Erwartung, eine Erwartung voller Sehnsucht aus dem Leiden heraus. Und es ist interessant, dass es jetzt hier eben nicht nur um uns Menschen geht, sondern dass es um die gesamte Schöpfung geht, um die gesamte Schöpfung, die Gott geschaffen hat, auch mit all ihren Kreaturen, die belebte und die nicht belebte Schöpfung, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Söhne Gottes, das umschließt Gottes Söhne und Töchter. Aber es verdeutlicht, dass wir im Sohn Jesus Christus diese Position vor Gott haben dürfen, als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter. Dieses in Christus, die Sohnschaft, adoptiert worden zu sein, angenommen worden zu sein von Gott. Das drückt das dann aus, schließt Männer und Frauen ein, die an Jesus Christus glauben. Und es ist eine gespannte Erwartung der Schöpfung. Sie wartet darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit offenbar werden, Aber wann wird das denn sein? Wenn wir im Kolosserbrief schauen, im Kapitel 3, Vers 4, dann sehen wir dort eine sehr gute, genau zutreffende Antwort auf diese Frage. Wann wird das denn sein? Wann werden die Kinder Gottes offenbar? Wann geschieht das, wonach sich die ganze Schöpfung sehnt? Da heißt es in Kolosser 3, Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und das bezieht sich darauf, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Wenn er wiederkommt, dann wird er offenbar und dann werden auch wir alle, die an ihn geglaubt haben und schon gestorben sind und wieder leiblich auferstehen, mit den Lebenden, die zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus kommt, leben, den lebenden Gläubigen. Es wird dann offenbar werden, weil er uns zu sich nimmt und zu sich zieht und sich vereint mit uns und uns mit ihm. Und es wird offenbar werden und es wird eine Befreiung auch für die Schöpfung sein. Sie sehen sich danach. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2 heißt es, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eins wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, wenn er in Herrlichkeit, in sichtbarer Kraft und Herrlichkeit Gottes wiederkommt, werden wir ihm gleich sein in seiner Herrlichkeit. Das ist der Punkt, wo dann auch wir, die Kinder Gottes, wo die Herrlichkeit offenbar wird, dass der Herr uns mit Herrlichkeit segnet, dass er seine Herrlichkeit mit uns teilt. Das ist dann dieser Moment, wenn er kommt und uns so zu sich dann nimmt. Ja? Das ist dann dieser Moment. Das wird sehr, sehr schön. Das wird alles übertreffen, was wir bis dahin an Gutem und Schönem in unserem Leben erlebt haben. Ob wir das noch als noch Lebende erleben, dass er wiederkommt, oder ob wir schon gestorben sind. Die Seele wird ja bei ihm geborgen sein, schon nach unserem leiblichen Tod. Aber wenn er dann kommt, wird ein Leib, ein unvergänglicher, unverweslicher aufstehen und wird dann mit dem Herrn vereint werden. Und einfach dieses alle miteinander Gläubige aus allen Zeiten mit dem Herrn vereint werden, seine Herrlichkeit, er teilt sie dann mit uns, das wird das Beste sein, was wir uns vorstellen und ausmalen und was wir jemals an Gutem hier in diesem Leben erlebt haben. Und wir erleben hier schon so viel Gutes mit dem Herrn. Und wir erleben schon so viel auch von seiner Herrlichkeit in unserem Herzen. Auch in der Gemeinschaft, ja, wenn wir manchmal so einfach Geschwister treffen, die wir schon lange kennen, wir haben Austausch, wir reden, wir beten oder wir lernen jemand neu kennen. Und wir kommen ins Gespräch und wir merken, wir haben einen Herrn, wir sind Geschwister im Herrn. Da leuchtet schon ein Stück Herrlichkeit von Gott. Aber wie wird das dann sein, wenn es mal tatsächlich so total alles am Ziel ist und vollendet ist und alles andere abfällt, alle Schmerzen und auch alles Versagen, alle Schuld, alles fällt dann weg, alles fällt dann ab. Und es ist nur noch diese reine, herrliche Schönheit Gottes, die uns anstrahlt, uns füllt und mit der wir gesegnet sind und die uns begeistert. Das wird super, das ist Herrlichkeit. Und darauf wartet die Schöpfung. Vers 20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Die Schöpfung ist unterworfen, die ganze Schöpfung, die Gott geschaffen hat, sie ist unterworfen der Vergänglichkeit. Dieses Wort bedeutet auch so viel vom Grundtext her, dieses Wort wie Vergeblichkeit oder Schwachheit oder Sinnlosigkeit. Und so ist das Leben des Menschen ohne Gott, ohne Jesus Christus. Er mag manches tun, was auch gut ist und so weiter, aber insgesamt in ewiger Perspektive gesehen ist unser Leben, wenn wir es leben, ohne Gott, ohne Jesus Christus, ein vergeblich gelebtes Leben, ein sinnlos gelebtes Leben, letztlich ein verlorenes Leben in einer endlosen Verlorenheit ohne Gott. Aber das wirkt sich auch auf die Schöpfung aus. Gott hat sie unterworfen. Gott hat sie unterworfen. Aber es ist eine Folge des Sündenfalls. Es ist eine Folge des Ungehorsams der Menschen, dieser Schritt in die Sünde, in den Ungehorsam Gott und seinem Gebot gegenüber, dass der Mensch in diese Sünde gefallen ist und die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen ist. 1. Mose 3, Vers 17 heißt es: Zu Adam sprach Gott: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Der Sündenfall der Menschen hatte Auswirkung auch auf die Schöpfung, auch hinein in die belebte und unbelebte Welt, die Gott geschaffen hat. Mensch und Natur sind eng miteinander verbunden. Die gesamte Natur ist durch die Sünde des Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Der Mensch wurde willentlich Gott ungehorsam. Es war eine Entscheidung. Wir folgen jetzt nicht der Anweisung Gottes. Wir folgen jetzt dem, was uns diese Schlange gesagt hat. Das war eine willentliche Übertretung dessen, was Gott gesagt hatte. Die Schöpfung ist Gott nicht willentlich ungehorsam geworden. Die belebte und unbelebte Schöpfung. Nur der Mensch, aber die ganze Schöpfung ist hier in Mitleidenschaft gezogen. Aber es gibt Hoffnung. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Auf Hoffnung hin. Vers 21, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also die Kinder Gottes, die werden eine herrliche Freiheit erleben, völlig befreit vom Tod, vom körperlichen Tod und auch sonst vom Tod, vom geistlichen Tod, völlig befreit. Der Tod, den Tod wird es nicht mehr geben in der ewigen Herrlichkeit. Kinder Gottes werden befreit sein vom Tod, vom Teufel, von der Sünde, von all diesen destruktiven Kräften und Mächten, völlig befreit, aber die Schöpfung auch. Das ist so interessant, die Schöpfung erlebt es mit, wie Gott seine Kinder befreit. Und die Schöpfung erlebt es mit. Und es gibt interessante Texte in der Bibel, wenn wir die mal in dem Zusammenhang lesen, was geschieht in der Schöpfung, wenn Christus regiert. Wenn Christus regiert, wenn dieses messianische Friedensreich einmal Wirklichkeit geworden ist. Und ich lese uns dazu einmal aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 11, die Verse 6 bis 10. Jesaja 11, 6 bis 10. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen, gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf, ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Häcksel wie das Rind. Könnt ihr euch einen Löwen als Vegetarier vorstellen? Der Löwe frisst dann Häcksel wie das Rind. Der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange. Das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligem Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von Erkenntnis des Herrn. Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isais, das ist der Herr Jesus Christus, er wird als Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker. Dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. Von dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt. Das ist ein Text, der sich darauf bezieht, wie das ist, wenn Christus regiert, dieses Friedensreich des Messias. Wir finden ja Hinweise in der Bibel, dass es da zwischen dem, wie es jetzt ist, und dem, was einmal dann ewige, endgültige, ewige Herrlichkeit, Neuschöpfung, neuer Himmel, neue Erde sein wird, dazwischen noch einmal etwas gibt, wo viel, viel mehr von der Herrschaft Jesu Christi auf dieser Welt, auf diesem Planeten sichtbar wird und erlebt wird, nicht nur von den Menschen, sondern sogar von den Tieren, wie wir hier gesehen haben. Also es ist spannend und es ist hochinteressant, dieses Friedensreich des Messias. In der Offenbarung Kapitel 20, da ist von diesen 1000 Jahren die Rede, in denen Christus regiert. Von der Auslegung her gibt es dann unterschiedliche Sichtweisen. Ist diese Zahl wörtlich zu sehen? Werden das 1000 Jahre genau wörtlich sein? Oder ist es eine Symbolzahl, die symbolisch das deutlich macht? Also Christus regiert in der ganzen Welt, er durchdringt alles. Alles andere wird ihm untertan. Ja. All das sind spannende Fragen, aber auf jeden Fall sehen wir so ein messianisches Friedensreich. Also das ist noch Zukunft für diese Welt, weil das hat so noch nicht gegeben, es hat so noch nicht stattgefunden, manche Dinge, die wir darüber lesen in der Bibel. Und das wird ein Aufatmen für die Menschen und für die Schöpfung sein, wenn Christus regiert. Es wird wunderbar. Oder dazu auch Jesaja Kapitel 65, Vers 20. Es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben, und niemand, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Wenn jemand mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war noch so jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird ein solch hohes Alter erreichen. Und daran sehen wir, das ist noch nicht so. Das ist etwas, das hat so noch nie stattgefunden, dass überhaupt keine Kinder mehr sterben. Ist schon viel besser geworden, als es in früheren Generationen war. Die Kindersterblichkeit, die ist zurückgegangen. Auf der anderen Seite sehen wir das große, große Elend, die große, große Schuld der Abtreibungen. Da ist die Kindersterblichkeit leider, leider sehr, sehr hoch. Aber auch das wird es nicht mehr geben, wenn Christus regiert unter seiner Herrschaft. Ja? Sterben keine kleinen Kinder mehr, ob innerhalb oder außerhalb des Mutterleibes. Und wenn ein Mensch mit 100 Jahren stirbt, sagt man noch, oh, der war noch ziemlich jung. Also wir merken, das ist etwas, das ist so noch nicht. Das war mal ganz, ganz früher, ganz, ganz früher. Die ersten Generationen von Menschen, ja, die wurden noch viel älter. Aber dann nachher hat Gott die Lebenszeit sehr, sehr begrenzt. Aber es kommt eine Zeit, das hat offensichtlich auch dann mit diesem Friedensreich des Messias, wenn er regiert, zu tun. Da werden die Menschen noch mal viel älter, sie werden gesünder sein. Es wird noch mal viel besser in dieser Welt alles sein. Wenn man da weiterliest, Kapitel 65, jetzt fehlt uns die Zeit, aber vielleicht könnt ihr das mal zu Hause oder das mal auch lesen in einer stillen Stunde, Jesaja 65, und das einfach mal auf euch wirken lassen, was Jesus zu tun vermag, wenn er herrscht, wenn er regiert in dieser Welt. Aber andererseits sehen wir, das ist noch nicht das Endgültige, weil doch, die Menschen sterben noch. Sie werden zwar viel älter wie jetzt, aber sie sterben noch. Und in der Ewigkeit, neuer Himmel, neue Erde, wenn das ganz endgültige Ewige kommt, da stirbt ja niemand mehr. Und deswegen läutet auch dieser Text darauf hin, da gibt es noch etwas dazwischen, zwischen dem, wie es jetzt ist und wie es in Ewigkeit sein wird, nochmal so eine Zeit dazwischen, wo Jesus hier auf der Erde regiert und herrscht und die Völker befriedet. Das sehen wir auch noch in Jesaja 2, Vers 4. Auch eine wunderbare Verheißung. Er weist die Völker zurecht und schlichtet ihren Streit. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Wenn das schon mal so weit wäre, das wäre so wunderbar. Aber das ist das Reich Gottes. Wenn Christus kommt und das Reich Gottes, sein messianisches Friedensreich, baut und dann wird das so sein. Und gleichzeitig merken wir für uns als Gläubige, als Christen, die Christus nachfolgen und ihm vertrauen, wie uns aber auch das dann herausfordert, auch jetzt schon friedliebende Menschen zu sein, die diesen Frieden Christi ausleben. Er hat uns aufgetragen, Feinde zu lieben, uns nicht selbst zu rächen, sondern die Rache dem Gericht Gottes zu überlassen, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Aber wir haben den Auftrag, die Feinde zu lieben und sie zu segnen und werden so auch Botschafter des Reiches Gottes, das angebrochen ist, das im Werden ist, aber noch nicht so weit, wie wir es hier lesen, weil das wird erst so weit sein, wenn Christus wirklich hier ist und hier regiert als Fürst über die Welt, als König über diese Welt. Wenn er hier seinen Regierungssitz hat, ja, das ist noch nicht so weit, aber wir fiebern dem entgegen und wir wollen Wegbereiter dieses Reiches sein, den Weg bahnen, dass der Herr kommt, wollen mit seiner Kraft und Hilfe schon so viel wie möglich von dem selber auch leben, ausleben und in die Tat umsetzen. Das war übrigens auch eine sehr wichtige Sache geworden, deswegen für die ersten Täufer, die vor bald 500 Jahren begannen, da begann die Täuferbewegung, da gab es die ersten Glaubenstaufen, nachdem es über 1000 Jahre vermutlich keine mehr gegeben hat, zumindest nicht irgendwo offiziell. Aber dann sind die ersten Glaubenstaufen geschehen von Täufern, die zu dieser Sicht gekommen sind vom Evangelium. Und zu ihren Erkenntnissen, die sie aus der Schrift gewannen, gehörte die Gewaltlosigkeit. Sie haben gesagt, wir sind jetzt Kinder Gottes, wir gehören schon zum Reich Gottes, ist noch nicht voll da, aber wir sind schon Bürger des Reiches Gottes, wir gehören dazu und deswegen sind wir verpflichtet, so zu leben. Und es gab einen Täufer in Holland, der war auf der Flucht vor einem Verfolger. Sie wurden sehr, sehr verfolgt und getötet, gefoltert, schlimm, schlimm behandelt. Einer war auf der Flucht, es war Winter, ein Verfolger rannte ihm hinterher und sie rannten über einen zugefrorenen See und dann hört der fliehende Täufer, wie hinter ihm plötzlich das Eis kracht und schaut zurück und sieht, dass der ihn verfolgt, im Eis einbricht. Dann geht er zurück, gibt ihm die Hand und zieht ihn heraus und dann rennt er wieder weiter. Und er wurde auch wirklich gefangen und ist dann wirklich auch hingerichtet worden. Aber es ist so ein eindrückliches Geschehen, wenn man das überlegt. Er hat das gelebt, ja, diese Feindesliebe, und hat die so ausgelebt, dass er nicht zugucken konnte, wie sein Feind da durchs Eis bricht und im kalten See ertrinkt. Einfach nur, es sind so interessante Dinge, auch finde ich, die uns herausfordern, wenn wir solche Texte lesen, wo wir nicht einfach nur sagen sollten, ach ja, das ist heute alles Utopie, da geht ja gar nichts und irgendwann kommt Jesus wieder und macht das. Teil unseres Auftrages in dieser Welt als Zeugen Jesu Christi ist es auch, diese Ethik, diese göttliche Ethik, die Jesus selbst uns da ans Herz legt, Friedensstifter zu sein und mit Gewaltlosigkeit Zeugen für Gott, für Jesus zu sein. Das ist auch Teil des Auftrags. Und so bekommt das Evangelium auch Glaubwürdigkeit, dass Christus unser Friede ist, der Frieden gemacht hat zwischen Gott und uns, der uns mit Gott versöhnt hat durch sein Opfer am Kreuz, wo er unsere Sünden auf sich nahm und dass wir als mit Gott Versöhnte gar nicht anders können und wollen, als soweit es an uns liegt, auch mit unseren Mitmenschen in Frieden zu leben. Mit denen, die auch gläubig sind, aber auch mit den anderen und die uns vielleicht sogar feindlich gegenüber eingestellt sind, weil wir an Jesus glauben. Genau, die Schöpfung seufzt und sehnt sich danach, ja, dass diese Dinge geschehen. Nicht nur wir Menschen sehnen uns danach, dass Christus den Frieden bringt und die Herrlichkeit bringt, sondern die ganze Schöpfung. Vers 22 und 23, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt, und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt, mit uns zusammen, auch wir. Aber wir haben schon die Erstlingsgabe des Geistes bekommen. Wir haben schon den Vorgeschmack bekommen von dem, wie es ist, einmal dann ganz bei Gott zu sein, mit ihm verbunden zu sein. Die Erstlingsgabe. Mit der Erstlingsgabe bezeichneten die Bauern die ersten Früchte einer neuen Ernte, die sie dann auch Gott dargebracht haben aus Dankbarkeit. Die haben quasi schon das erste Erntedankfest gefeiert, wenn die Ernte gerade begonnen hatte. Nicht erst am Ende, da haben sie noch mal eins gemacht, aber auch am Anfang die ersten Früchte Gott geweiht. Und das ist so das Bild, das Paulus aufgreift. Gott hat uns schon etwas schmecken lassen. Er hat uns schon etwas gegeben von dieser ewigen, herrlichen, göttlichen, himmlischen Gabe, als wir zum Glauben kamen und der Heilige Geist in unser Leben kam. Wir durch den Heiligen Geist neu geboren wurden und dieses neue Leben empfangen haben. Dieses ewige Leben, was wir dort schon empfangen haben, was dort schon begonnen hat. Weil das ist schon dieses neue Leben, das nicht mehr endet. So, wir haben etwas davon bekommen. Es ist wie eine Anzahlung. Und dieser Geist, das haben wir letztes Mal in dem Abschnitt gesehen, dieser Heilige Geist gibt uns diese Gewissheit, dass wir Gott gehören, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist schon eine wunderbare Anzahlung, ein Vorgeschmack, ja, dessen, was uns erwartet, wenn wir dann mal ganz bei Gott sind. Und so sehnen wir uns danach. Wir sehnen uns danach, dann auch einmal ganz bei ihm zu sein. Und dann haben wir auch diesen sterblichen Leib nicht mehr. Wir haben nicht mehr diese sündige Natur, die immer noch verführbar ist und immer noch schwach ist und immer noch sündigen kann und auch immer noch sündigt und immer wieder Gnade braucht. Das wird dann von uns abgefallen sein. Ja? Der sterbliche Körper, die sündige menschliche Natur, die schwache menschliche Natur, das nehmen wir nicht mit in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit. Das ist ein wunderbarer Trost und es weckt eine Sehnsucht. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 1 bis 10, lesen wir Folgendes. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt, also quasi unser Leib, in dem wir stecken, in unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper, den wir dann in der Ewigkeit mal haben, wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, am liebsten gar nicht sterben müssen, ja, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Das ist quasi, was mit denen geschieht, die leben, wenn Jesus wiederkommt. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Ja, wir schmecken das neue Leben, es hat begonnen und das ist schon ein Geschmack in uns, in unserer Seele. Wir schmecken schon, wie freundlich der Herr ist und wir haben diese Gewissheit, ja, wir gehören ihm und er nimmt uns zu sich. Deshalb, ich lese noch weiter aus 2. Korinther 5, deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Und das ist nämlich interessant, dass diese ganze Hoffnung auf die Zukunft, diese ganze Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit, das ist nicht einfach nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nur ein Trost für die Zukunft. Das ist nicht nur einfach ein Trost, wenn wir hier einen schweren Weg gehen durch Leiden, sondern es ist auch ein Ansporn, jetzt schon den Herrn mit unserem Leben zu ehren und zu fragen: Herr, du bist so gut, du hast so was Gutes vor. Was willst du heute mit mir tun, durch mich tun, hier in dieser Welt, an diesem Platz, an dem ich lebe, unter den Menschen, mit denen ich zusammen bin? Was will Gott durch uns tun? Wie können wir ihn ehren? Durch unseren Charakter, den er prägen will, durch unser Verhalten und Benehmen, was wir tun, durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch unsere Gebete. Wie können wir den Herrn ehren? Das ist eine Freude dann, wenn wir diese Dinge bedenken, die auf uns warten, die Gott vorbereitet hat und die schon angebrochen sind. Dann kommt da eine Freude zu sagen: Herr, und ich will dir dienen, ich will dich ehren. Ich möchte so leben, dass es dir Freude macht, dass es dich ehrt. Und wenn wir so leben, dann haben wir den tiefen Sinn unseres Lebens gefunden. Weil das ist genau der tiefe Sinn. Das ist eine gegenseitige Freude. Der Herr erfreut uns. Und weil er das tut, erfreuen wir ihn. Und das ist diese Beziehung, ist eine Beziehung, die ist von Frieden und von Freude geprägt. Und dann hat unser Leben einen tiefen, tiefen Sinn. Und dann wird Gott geehrt, weil wir so froh sind in ihm und bei ihm. Und seine Mitarbeiter in dieser Welt zu sein und seine Botschafter zu sein. Das ist so etwas Schönes, das ist so eine Freude. Und dann haben wir den Sinn gefunden, wenn wir das tun. Und da merken wir, wie gut es ist, über diese zukünftigen, ewigen Dinge nachzudenken. Es ist nicht irgendwie nur ein Vertrösten, sondern es ist auch ein Trost, der uns dann bewegt und motiviert und ermutigt, hier und heute mit Gott, für Gott treu zu leben und ihn zu ehren mit unserem Leben. Denn, das möchte ich auch noch lesen, der 10. Vers, 2. Korinther 5, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Auch als Christen sind wir nicht perfekt und nicht vollkommen. Wir werden noch schuldig, wir tun manchmal Dinge, die sind böse, und dann soll es uns bewusst werden und dann wollen wir das bereuen, sollen es bekennen und wir werden davon gereinigt und Gott gibt uns Kraft, um Gutes zu tun und Richtiges zu tun, und all das, was wir an Gutem und Richtigen tun, wird in der Ewigkeit von Gott belohnt werden. Das ist die Belohnung der Kinder Gottes. Das hat jetzt nichts mit dem Gericht zu tun, wer gerettet und verloren wird. Wer gerettet wird und verloren sein wird, da geht es darum, ist der Mensch gläubig oder nicht, ist er ein Wiedergeborener oder nicht. Aber hier geht es um die Gläubigen, die Wiedergeborenen, und da gibt es Belohnungen. Oder eben auch nicht oder nur wenig oder spärlich. Aber es gibt Lohn für unsere treue Hingabe an den Herrn, die Freude, mit dem wir ihm gedient haben. In der Gemeinde und darüber hinaus, da wo unser Platz ist in der Welt als seine Zeugen. Und in der Gemeinde, wo wir einfach mitgearbeitet haben, wo wir uns eingesetzt haben mit unseren Gaben, ob es praktische Dinge sind, die wir getan haben, oder ob es Dinge sind, die irgendwie mit Verkündigung zu tun haben und mit Gebeten, mit Gesprächen, alles zur Ehre Gottes, des Herrn, mit unseren Gaben. Und weil er uns so eine Freude gibt, tun wir das mit Freude. Und wenn uns das dann bewegt, dann sind wir die glücklichsten Menschen. Das ist so schön. Das macht wirklich Sinn, so mit Gott zu leben. Und Philipper 3, Vers 21, noch ein Vers, da heißt es: Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, Christus, ja, seinem Auferstehungsleib, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass Christus kommt und über alles regiert. Wir Menschen warten darauf, die ganze Schöpfung wartet darauf. Und er wird kommen und er wird es tun und es wird wunderbar werden für Menschen und die ganze Schöpfung, wenn Christus regiert. Vers 24 und 25, Römer 8. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Der Volksmund sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gott sagt uns in seinem Wort, die Hoffnung seiner Kinder, die stirbt nicht, die wird erfüllt. Und wenn sie dann erfüllt ist, dann ist sie nicht mehr Hoffnung. Bis sie erfüllt ist, ist sie Hoffnung und bleibt sie Hoffnung. Aber wann hört die Hoffnung auf, Hoffnung zu sein? Nicht, wenn sie stirbt, sondern in dem Moment, in dem das Erhoffte eintrifft. Dann brauchen wir nicht mehr darauf zu hoffen, dann ist es da. Ja, das ist klar. Und Jesus Christus erfüllt diese Hoffnung auf diese zukünftige Herrlichkeit für uns und die ganze Schöpfung. Jesus Christus erfüllt das. Dann ist die Hoffnung nicht gestorben, sondern erfüllt. Dann brauchen wir nicht mehr zu hoffen. Dann leben wir nicht mehr im Glauben und Hoffen, sondern dann sehen wir, dann schauen wir, dann sind wir da, dann ist das alles voll und ganz verwirklicht und wir sind endlos begeistert davon, was wir da erleben. Kolosser 1, Vers 27 heißt es, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus lebt in uns, seit wir ihn angenommen haben als Herrn, und er in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit, dass er alles erfüllt, was Gott verheißen hat. In Christus werden alle Ankündigungen, alle Verheißungen Gottes erfüllt. In Christus. Er ist das Ja und Amen auf alles, was Gott angekündigt hat. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn wir es schon alles sehen würden, bräuchten wir es nicht mehr zu hoffen. Bräuchten wir nicht mehr zu glauben. Wir wären schon Sehende, Schauende. Aber noch ist es nicht so weit. Es ist angebrochen. Etwas davon erfahren, erleben, erkennen wir, auch mit den Augen unseres Herzens. Aber noch ist es ein Glauben und ein Hoffen. Aber Christus wird diese Hoffnung nicht enttäuschen. Vers 26 und 27 noch. Römer 8, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist kommt uns zu Hilfe. Er ist unser Tröster, er ist unser Fürsprecher, er ist unser Helfer. Er kommt uns zu Hilfe. Paulus schreibt, ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Der Begriff im Grundtext, der kommt nur ein weiteres Mal im ganzen Neuen Testament vor. Es gibt andere Begriffe, die das Wort helfen ausdrücken. Ja? Geht oft um Hilfe und um Helfen in der Bibel und im Neuen Testament. Aber dieser Begriff kommt nur zweimal vor, nämlich an dieser Stelle und in dem Text in Lukas 10, wo es um Maria und Martha geht und wo Jesus zu Gast ist mit seinen Jüngern im Hotel Martha Maria. Und die Martha macht sich an die Arbeit und schafft und schuftet. Und die Maria hört zu, weil Jesus auch gerade einige Dinge erklärt. Und dann beschwert sich die Martha und sagt zu Jesus, sag doch meiner Schwester, dass sie mir hilft. Und dieser Ausdruck hier, dieses Helfen, das bedeutet Helfen beim Tragen einer schweren Last. Das bedeutet der Begriff im Grundtext. Dass wenn einer eine schwere Last trägt, nur der er schier zusammenbricht, einer kommt und ihm hilft, die Last zu tragen. Um diese Hilfe geht es hier. Das war die Hilfe, die sich Martha von Maria gewünscht hätte, bei der vielen Arbeit, die sie da hatte, wo sie sich dann bei Jesus beschwert hat. Aber das ist auch die Hilfe, die der Heilige Geist uns gibt. Er hilft uns tragen, was für uns zu schwer wäre. Was wäre denn für uns zu schwer? Es heißt, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wenn wir überlegen, wer Gott ist in seiner Heiligkeit und Erhabenheit, wer wir sind, wie können wir es wagen, so sage ich es jetzt mal, überhaupt zu Gott zu beten? Aber doch, ja, doch, wir dürfen, wir können, wir sollen und wir haben alle Freiheit. Und wir müssen nicht mal überlegen, ob die Worte jetzt auch irgendwie sehr gut gewählt sind oder so, ob wir mit den Worten, die wir vielleicht nur stammeln können, so vor Gott reden können. Doch, wir können, wir dürfen. Wisst ihr warum? Unser Stammeln ist schwach, unser Beten ist schwach und wir wissen gar nicht richtig, wie es angemessen ist, wirklich zu Gott zu beten. Aber das muss uns keinen Kummer machen, denn der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Das heißt, wir beten zu Gott, unserem Vater im Himmel und unserem Heiland Jesus Christus und der Heilige Geist ist dabei und er nimmt unsere Gebete so, wie sie sind, und verwandelt die, präsentiert die, wie auch immer, ergänzt die und bringt die so vor Gott, den Vater und unseren Heiland Jesus Christus, als würden wir auf Augenhöhe mit Gott reden. Versteht ihr? Wir können niemals auf Augenhöhe mit Gott reden, nicht von uns aus, aber der Heilige Geist als der Übersetzer oder Dolmetscher oder eben Helfer, ja, er macht es möglich. Ist das nicht herrlich? Das ist, was dieser Vers hier sagt, was das hier bedeutet. Der Geist Gottes, er kommt unseren Schwachheiten zu Hilfe. Das klingt alles für uns eine Nummer zu groß mit Gott und seine Pläne und was er mit uns vorhat. Das ist zu groß. Da merken wir, da fühle ich mich so klein mit Hut dagegen. Herr, ich bin doch gar nicht würdig. Aber doch, lasst uns fröhlich beten, lasst uns Gott bestürmen, lasst uns alles, was uns auf dem Herzen ist, einfach raushauen. Ja? Der Geist Gottes, der bringt das alles in die rechte Ordnung, in die richtigen Worte und so, dass es für Gott wirklich alles annehmbar ist und dass Gott uns gerne hört als seine Kinder. Und deswegen, obwohl Gott so erhaben und gerecht ist und wir sind schwache, armselige Menschen, wir beten hier auf unserer Stufe zu dem Gott auf dieser Stufe und der Heilige Geist nimmt unsere Gebete und präsentiert sie Gott auf seiner Stufe. Das ist die Verbindung und deswegen haben wir völlige Freiheit. Und auch weil Jesus uns vertritt, das kommt dann im nächsten Abschnitt, werden wir nächstes Mal sehen. Also der Herr Jesus vertritt uns vor dem Vater und der Heilige Geist vertritt uns mit unseren Gebeten vor dem Vater. Was kann es Besseres geben, ja? Also volles Vertrauen in Gott, den himmlischen Vater. Wie schön hat er das alles eingerichtet, es ist so gut. Das wollte ich noch erwähnen. Es geht mehrmals ums Seufzen in diesem Abschnitt heute. Und es ist interessant zu sehen, wer alles seufzt denn hier? Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt. Dann Vers 23, und nicht nur sie, sondern auch wir selbst. Die Schöpfung seufzt, die Gläubigen seufzen, ja und sogar Vers 26, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist, der Heilige Geist selbst, tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Er seufzt auch. Das ist interessant. Wir Gläubige seufzen, die Schöpfung seufzt und der Heilige Geist bringt unser Seufzen vor den himmlischen Vater und seufzt so, dass es total annehmbar ist für den himmlischen Vater. So, wir dürfen auch seufzen. Wir dürfen unseren Kummer Gott sagen, wir dürfen unsere Klage Gott sagen, wir dürfen sagen, was uns nervt und was uns stört und was wir nicht verstehen und nicht begreifen. Wir dürfen das alles sagen, ohne Scheu. Unser himmlischer Vater hört zu. Der Heilige Geist, der vermittelt das Ganze und bringt es auf Augenhöhe unserem himmlischen Vater, was wir mit unseren schwachen Seufzern manchmal vielleicht nur stammeln oder mit Stoßgebeten. Es ist eine interessante Gebetsgemeinschaft vor dem Thron Gottes, oder? Also da seufzen wir und die ganze Schöpfung und der Heilige Geist. Das ist die Gebetsgemeinschaft vor Gottes Thron. Und wir sind ein Teil davon. Es ist so schön, wir sind dabei. Und der letzte Vers: Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Ja, das bestätigt das nochmal. Dass der die Herzen erforscht, Gott selbst, er weiß, was wir meinen. Der Heilige Geist als dieses Zwischenglied zwischen dem Vater und uns, er bringt das, was in uns vorgeht, in unserem Geist, was wir denken und was wir beten. Er bringt es vor Gott, so wie es Gott entspricht, wie es vor Gott würdig ist, wie es ihn erreicht, alles voll und ganz. Das ist wunderbar. Ich staune über unseren Gott und ich bin dankbar, ich bin glücklich, ich bin froh, freue mich, dass wir so einen wunderbaren Gott haben. Ich möchte noch beten. Du großer, treuer Gott, Vater im Himmel, unser lieber Vater, unser Papa im Himmel und Herr Jesus Christus, unser wunderbarer Heiland und guter Hirte und Herr und Heiliger Geist, du unser Tröster, du unser Helfer, du unser Beistand, du treuer, großer Gott, wir beten dich an. Du bist heilig, heilig, heilig. Und wir haben freien Zugang, freien Zutritt als deine Kinder. Und du freust dich über uns und wir freuen uns über dich. Und in dieser Freude können wir wachsen und sie erleben, in allen Umständen, in allen Lagen. Dafür danken wir dir. Segne und behüte du uns bitte. Amen. Bleib Gott befohlen.